Patrick Franziska does it, Germany moves on.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Linie.
Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Scoria.
Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Krups.
Und da ist er, der Silber- und Bronzemedaillensportdirektor, live aus Singapur vom Flughafen, Richard. Wie war die wilde Partynacht?
Ja, also ich sag mal so, ganz so wild war sie ja tatsächlich nicht. Man muss sich das so vorstellen, 1930 fing das Finale an. Und nachdem es dann zu Ende war, muss man ja dann erstmal Siegerehrung, es hat sich auch hingezogen durch die Mixzone, alles was dazu kam, ganzen Interviewanfragen. Also wir waren erst um 1 Uhr im Hotel, oder stimmt gar nicht, um Viertel nach 12 im Hotel. Und ja, dann gab es natürlich einfach die Schwierigkeit, wir sind in einer Bubble. Und wenn man dann so ein bisschen in Feierlaune ist und man möchte zum Beispiel ein Bierchen gemeinsam trinken, war das gar nicht so einfach zu organisieren. Und wir haben es am Ende hinbekommen, dank unserer guten Verbindung, die Shaoyong natürlich fast schamlos ausgenutzt hat, haben wir dann also quasi auch in der Bubble noch ein paar Mannschaftsbiere bekommen. Und da haben wir noch, nett zusammengesessen.
Und jetzt sitzt ihr quasi in Singapur fest sozusagen, habt da glaube ich 12 Stunden Aufenthalt. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, da kann man einiges machen an dem Flughafen, oder? Was ist so, ja, was treibt ihr da so? Wie vertreibt ihr euch die Zeit, außer jetzt hier podcasten?
Ja, also in erster Linie haben wir uns natürlich jetzt vorbereitet, damit wir den Podcast gemeinsam machen. Nein, Spaß beiseite. Also es ist ja mit der Chartermaschine, wo richtig viele Spieler eben über Singapur eben in ihre Länder zurückfliegen. Und der Flughafen ist natürlich ein ganz toller Flughafen. Der eine oder andere hat Loungezugang, weil sie eben viel Flieger sind. Da kann man sich ganz gut die Zeit vertreiben. Es ist eine unglaublich große Shopping Mall dabei. Und was natürlich schon ganz nett ist, ist ein Wasserfall hier im Flughafen und ganz oben am Flughafen so eine Art parkähnlich angelegte Rundweg, ja, also innerhalb des Flughafens. Also das ist schon richtig beeindruckend. Wir haben natürlich auch das obligatorische Foto am Wasserfall gemacht mit dem Team und so ließ sich dann heute der Tag ganz gut rumbringen. Ein bisschen schwierig war, wir sind um 4.30 Uhr abgeholt worden, also die Nacht war extrem kurz.
Ja, beeindruckend ist nicht nur der Flughafen, sondern beeindruckend war natürlich auch die Performance der Mannschaften in Chengdu bei der Tischtennis-WM. Lass uns mal von gestern anfangen. Ich habe vorhin gelesen, in der SZ ist der Titel Termin bei den Halbgöttern in Rot, bezogen auf das Herrenfinale gestern. Ist ein bisschen was Wahres dran, oder?
Ja, wir haben da mal vorgesprochen, ganz genau. Nein, Spaß beiseite. Also ich denke, dass wir schon uns gestern sehr, sehr gut gewehrt haben. Und wir hatten tatsächlich ein paar kleine Chancen, in den fünften Satz zu kommen oder einen weiteren Satz zu gewinnen. Aber wir müssen einfach auch in dieser Situation anerkennen, dass man von den Chinesen oder wenn man die Chinesen schlagen möchte, dann muss man nochmal eine Schippe drauflegen, auch in der Relation, ich sag mal, zu den koreanischen Topspielern, auch in der Relation, man hat das gesehen, Harimoto hat zwei Punkte gemacht. Da hat vielleicht einen Augenblick lang Wang Chuqin etwas gewackelt. Aber wir brauchen dann tatsächlich, um China wirklich so unter Druck zu setzen, so eine Überleistung, damit sie dann erstmal wackeln. Und ich glaube, wir haben ein sehr gutes Finale gespielt. Aber wenn du eben da, auf einem Niveau mit Fan Zedong, mit Malong in den Ballwechseln bist, aber dann innerhalb des Satzes zwei Eröffnungsfehler machst, das kannst du dann gegen andere, sehr gut platzierte Nationen ausgleichen, nicht aber gegen China. Und das ist dann vielleicht das 8 oder das 9-11. Du darfst dir eigentlich dort keine schlechte Platzierung und keinen Eröffnungsfehler leisten. Und das macht am Ende dann den Unterschied aus.
Ja, aber trotzdem, thank you. Das ein oder andere Mal hat er den guten Ballon auch ganz schön verladen. Das war wirklich ganz nett. Hat er ein bisschen geguckt. Aber ich sag mal so, was bleibt, ist ja diese Silbermedaille. Und sag doch mal, man hat es ja schon nach dem Halbfinalfoto ein bisschen angesehen. Wir haben es ja auch gepostet auf Instagram. Wie erleichtert bist du nach diesen Weltmeisterschaften? Ich meine, da war ja auch ein bisschen Gebrummel davor, da wir ohne Dima, Timo und Franz gespielt haben. Dann so ein Erfolg mit der Truppe, dann die Mädels noch Bronze geholt. Also du musst doch eigentlich der glücklichste Sportdirektor fast aller Zeiten sein, oder?
Ja, du weißt, ich habe ja immer einen sehr, sehr hohen Anspruch und ich meckere ja manchmal auch ganz gerne. Nein, aber Spaß beiseite. Also erleichtert ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Es ist schön zu sehen, dass wir mit ein paar Einschätzungen, die wir schon, und ich fand in einem Statement vom Dimitri kommt das ganz gut rüber, der gesagt hat, Mensch, er hat das schon länger gesehen, dass die Spieler, die wir haben, aber die vielleicht noch nicht so sehr im Rampenlicht in den letzten Jahren gestanden haben, dass die tatsächlich auch auf einem unglaublich hohen Niveau spielen konnten. Und ich spreche jetzt nicht allein von Dank Chu, ich spreche hier auch von dem Benedikt Duda oder auch vom Kai Stumper, der eben wirklich, oder alle drei, die hier wirklich nochmal einen Schritt gemacht haben. Und auch wenn es so ist, dass dass jetzt keine Bilanzen im Team waren, wo du sagst, da hat jemand 12-0 gespielt, sondern die haben natürlich auch unsere Niederlage einstecken müssen. Aber diese Niederlagen, die wir hatten, egal bei Dang oder bei Bende, die haben immer dazu geführt, dass sie sich im nächsten Spiel noch mal ein bisschen reingesteigert, noch mal ein bisschen weiterentwickelt haben. Und ich glaube, das ist das, was wir hier rausnehmen. Deswegen ist der Sportdirektor nicht erleichtert, sondern unglaublich motiviert mit dieser Truppe. Und diese Truppe ist relativ groß. Und das finde ich so spannend, eben weiterzuarbeiten. Wir haben ja noch einige Spieler, die im Augenblick, ich sag mal, nicht eingesetzt werden, die sich weiterentwickelt haben. Ich denke jetzt, Fang Bo hat jetzt hier keinen Einsatz bekommen. Ich denke zum Beispiel auch einfach an einen Kilian Ort vielleicht, wenn der seine Verletzungen in den Griff bekommt. Ja, also da sind noch ein paar mehr Spieler, aber, und das hat hier wirklich die WM gezeigt, wir brauchen halt immer Zeit, die Spielerinnen und Spieler zu entwickeln. Ja, für mich auch ganz, ganz toll, die Nina bei 2-2 gegen Mini zugemacht hat, ja, mit welchem Fokus sie dort eben gespielt hat, wie ruhig sie dort gespielt hat, ja. Und das sind so ein paar Dinge, die man natürlich als Team mitnimmt, die das Betreuerteam mitnimmt und die dem Sportdirektor gefallen.
Und wieder nimmst du mir alles vorne weg, was ich dich noch fragen wollte. Ach Mann, aber du hast ja schon so die Knackpunkte oder so. Ich wollte dich eigentlich fragen, was für dich so das Herausragende war jetzt in Chengdu. Das hast du jetzt ja schon auch beantwortet. Ich würde mal sagen, für mich.
Und wir haben uns nicht abgesprochen.
Nein, wir haben uns nicht abgesprochen. Das ist alles hier mit der heißen Nadel gestrickt. Also für mich bei den Männern, auf jeden Fall, wenn ich es als Spiel benennen darf, und wir reden ja auch immer, dann haben wir, glaube ich, auch mit Tokio geredet, mit so Schlüsselmomenten in einem Turnier oder in einer Veranstaltung. In Tokio fand ich, war das damals das Spiel gegen Calderano, wo er das noch gedreht hat, und danach ging es dann echt ganz gut für uns bergauf. Irgendwie in Chengdu war das für mich das Spiel von Kai gegen Emmanuel Lebeson, gegen Frankreich, weil da ja schon einiges auf dem Spiel stand, ja, also wie er dann quasi als in seinem allerersten Länderspiel gegen einen, ich glaube, Vize-Europameister, gestandenen Spieler, der richtig gut aufspielen kann auch, ihn dann in 5 Sätzen so nervenstark und spielstark besiegt hat. Da muss ich fragen, wie groß sind, naja, also wir sind ein seriöser Podcast, wie abgekocht ist Kai Stumper bitte? Kannst du mir das mal erklären?
Also das ist wirklich so, dass der Kai als neben einem sehr guten Aufschlag, sehr gute Rückhand mit einer hohen Qualität als Beispiel, ja, natürlich genau das hat. Der ist unglaublich konzentriert in seinen Spielen und hat diese Unsicherheit, die er vielleicht ein bisschen ganz tief im Inneren hat, die ja fast jeder Spieler hat, aber die spürt man ihm nicht an. Und diese Fähigkeit ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, dass der Gegenüber quasi nicht verspürt, dass man vielleicht zweifelt oder dass man sich unsicher fühlt. Kai hat eine echte, ich sag mal, Ausstrahlung in der Box. Und das hat er unglaublich gut hier runtergespielt. Ja, ist für ihn eine ganz, ganz schwierige Situation. Wirklich, wir haben es ja ein paar Mal schon so gesagt, ins kalte Wasser geworfen zu sein. Aber er konnte gleich schwimmen. Das fand ich richtig stark.
Aber kannst du dich eigentlich an dein Nationalmannschaftsdebüt erinnern? Bist du da auch so ins eiskalte Wasser geworfen worden oder durftest du ein bisschen seichter anfangen?
Also tatsächlich bin ich zwar nicht ins so tiefe Wasser geworfen worden, aber vor 100.000 Jahren hätte ich fast gesagt, ich habe mein Länderspiel-Debüt gegeben aus dem Kopf raus gegen die Niederlande. Und weil eben zwei oder drei verletzt waren. Und ich habe dann im ersten Spiel tatsächlich gegen Trinkokeen damals gewonnen. Und damals, da erinnere ich mich auch noch dran, hat der Hans Geb dann im Nachgang gesagt, der zweite Anzug sitzt. Und ja, ich fand das damals schon ein Lob. Und das hat mich motiviert, weiterzumachen. Warum ich das jetzt sage, ich habe das ein oder andere Mal gesehen, mit dieser Mannschaft, mit der wir hier Vize-Weltmeister geworden sind, möchte ich nirgendwo mehr lesen, dass wir einen zweiten Anzug haben. Wir haben viele Spieler, die auf einem ganz, ganz hohen Niveau spielen. Und ich finde schön, dass wir intern so ein bisschen mehr Konkurrenz haben. Das bleibt ein ganz, ganz tolles gemeinsames Team, aber ein bisschen Konkurrenz. Ich glaube, das ist ganz gut. Und das ist was das Trainerteam, genau wie der Sportdirektor, immer so ein bisschen mit Wohlwollen sieht.
Genau. Und man merkt, wir kennen uns mittlerweile doch schon ein bisschen oder ich kenne dich schon ganz gut. Ich habe mir hier noch notiert, in der FAZ haben sie geschrieben, der zweite Anzug sitzt. So würdest du das sicher nicht formulieren. Punkt, 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 Punkt. Also da liege ich ganz richtig. Das ist, da kriegst du auch einen leichte rote Backen, glaube ich, bei dem zweiten Anzug. Aber klar, natürlich muss man sagen, wenn die Top 3 in der Weltrangliste, wobei es stimmt nicht ganz mit Dangier, aber wenn die natürlich fehlen, dann ist natürlich schon, redet man natürlich schon schnell von einem zweiten Anzug. Aber jemand, der eine Vize-Weltmeistermedaille gewinnt, der kann kein zweiter Anzug sein. Von daher.
So, und das möchte ich nochmal hier in unserem BDDB-Podcast
Staatspodcast
akzentuiert sagen. Also wir haben viele Möglichkeiten, eine ganz schlagkräftige Mannschaft aufzustellen. Wir sollten nicht, und so ehrlich muss man natürlich sein, verschweigen. Ich sag mal, wenn wir einen Satz mehr verlieren gegen Frankreich, sind wir wahrscheinlich Gruppendritter und dann müssen wir uns wahrscheinlich erklären, warum, wieso, weshalb. Ich sag mal, wir haben es dargestellt, wir haben es in einem der letzten Podcast-Folgen versucht zu erklären, wie Gesamtsituationen eben einzuschätzen sind. Ich glaube, dass es immer ganz wichtig ist, dass man eben die Spieler, die über viele Jahre eben Leistungen erzielen, mitnehmen. Das machen wir sowohl mit Spielern wie Timo, wie Dimitri, wie Patrick Franziska oder auch Ruben Filus. Aber das machen wir natürlich auch, weil so ist die Art und Weise, wie wir im Trainerteam die Spieler probieren zu führen und anzuleiten und zu verbessern. Das machen wir auch mit der jetzigen Generation und mit den jetzigen Jungs und Mädels, die für uns bei der WM angetreten sind.
Genau, und wir zitieren ja immer gerne Dimitri Rovtschow, der sagt, zwischen einem Turniersieg und einem Erstrundenaus liegt oft nur ein Punkt oder ein Fehler. Hast du ein kleines Flashback gehabt im Halbfinale Richtung Halmstadt? Damals ja auch Südkorea, auch 3-2. Wir haben auch 2-1 hinten gelegen. Ja, haben wir diesmal auch. Sind wir für die so ein bisschen der Angstgegner? Oder wie hast du das Spiel erlebt?
Ja, also so ein klein wenig war es so, dass die das Match so ein bisschen an 2018 erinnert hat. Aber ich sag mal, so einen echten Flashback hatte ich nicht. Für mich war diese Abfolge an zwei Tagen während dieser WM, einmal gegen Hongkong 0-2 gedreht, einmal gegen Frankreich 0-2 gedreht. Das war so eng aufeinander, da fühlte ich mich wirklich so wie ein täglich grüßtes Murmeltier. Und mit sehr schön, dass das eben jedes Mal diesen positiven Ausgang gehabt hat. Aber klar, für Korea, da haben wir unheimlich oft ganz, ganz enge Spiele. Und ja, ich denke schon, dass wir da Spiele auf Messerschneide mehr als einmal schon gehabt haben, auch in der etwas weiter zurückliegenden Vergangenheit. Und ja, das ein oder andere Mal einen wichtigen Augenblick haben wir gewonnen. jetzt war es auch wieder so und ich hoffe, das bleibt auch in der Zukunft so. Auch wenn wir natürlich einfach auch sagen müssen, das hätte auch ganz schnell in die andere Richtung gehen können. Ich fand das Spiel gegen Korea spielerisch das Beste, was wir insgesamt in der Gesamtstruktur geliefert haben.
Ja, mit einem überragenden Benedikt Duda, das kann man hier auch nochmal so sagen, der quasi, und so war es ja dann wirklich, das haben sie auch selber gesagt, dass immer, ja, der eine für den anderen mal eingesprungen ist, da hat dann Kaiser ein Spiel an drei nicht gewonnen, dafür hat Benedikt dann beide gewonnen, also das hat ja wirklich, wirklich super gepasst und von daher, also sensationell, das kam hier in Deutschland auch echt gut an. Leider konnte man im Fernsehen nicht so viel sehen. Das war ein bisschen schade. Lag auch ein bisschen jetzt an den Wahlen, dass da in den Sportsendungen nicht so viel lief. Aber ich denke, die Tischtennis-Fans haben das echt verfolgt. Und wir müssen trotzdem, ich weiß, du hast nicht so viel Zeit, weil ihr wollt dann noch was essen gehen und dann noch in den Flieger und du bist müde. Aber wir müssen noch kurz über die Mädels sprechen.
Auf jeden Fall, weil die haben es ja vorgemacht, ja. Also wir haben das bei den Europameisterschaften gehabt, ne, wo man gesagt hat, Mensch, am Anfang haben es die Mädels rausgerissen, ja, und ja, die Mädels, die waren früher Richtung Achtel- und Viertelfinalkurs als die Herren. Gar keine Frage. Also die haben ja auch ein ganz starkes Turnier gespielt.
Genau, und da war vielleicht jetzt die Überraschung nicht ganz so groß, weil wir auch zum ersten Mal mit Nana und Ying spielen durften. Also im Prinzip noch nie mit so einer qualitativ hochwertigen Mannschaft auch bei einer Weltmeisterschaft angetreten sind. Aber es war so ein bisschen wie bei meinem Opel Astra, meinem alten draußen. Der stottert immer ein bisschen am Anfang, wenn ich eine anlasse. Aber dann fährt er wie eine Eins, oder? Es war gegen Indien so ein Zitterding und danach aber wirklich, 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 wirklich total konzentriert und auch konstant gespielt.
Ja, absolut. Also wir müssen uns halt ein bisschen davon lösen, dass man sagt, Puerto Rico, gegen die muss man im Vorbeigehen gewinnen. Indien ist keine große Tischtennisnation. Also Indien hat eine ganz, ganz große Tradition im Tischtennis. Und die machen unglaublich viele Anstrengungen, um sich insgesamt weiter nach oben zu spielen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Indien vor allem im Damenbereich mit Batra und Akula zwei Spielerinnen hat, die ja so ein bisschen, ich will fast sagen, ein indisches System entwickeln mit den langen Noppen. Und das ist wirklich nicht leicht zu spielen. Und man sagt dann immer, naja, was haben die schon gewonnen? Also wir sprechen vom Commonwealth, wo wirklich ja auch viele andere Spieler teilnehmen, nicht nur aus England, sondern es gehört ja auch Singapur dazu. Und da sind sie schon alle auf einem ganz, ganz hohen Niveau, weil sie eben da auch vorne mitspielen. Und man hat gemerkt, dass Indien im Damenbereich uns richtig angreifen wollte und es fast geschafft hat und im Herrenbereich richtig angegriffen hat und es geschafft hat. Ja, und insofern, also da sind viele Dinge im Damenbereich, wo wir, ich will gar nicht sagen, so sehr mit ins Stottern kamen, sondern einfach diesen Wettkampf annehmen mussten. Und das dauert natürlich mitunter immer so ein bisschen und da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Sag mal, lass Monika Batra vielleicht noch zwei Punkte im zweiten Satz machen. Vielleicht führst du dann 2-0 gegen Nina. Aber am Ende haben unsere Damen das sehr, sehr souverän gewonnen. Eine ganz, ganz große Teamleistung. Jeder hat so seine großen Augenblicke gehabt. Jeder hat auch seine kleine Schwächenphase gehabt. Und das ist aber erlaubt, weil am Ende ist es das, wir haben es ein paar Mal besprochen mit beiden Mannschaften, was Team ausmacht, nicht? Also im Einzel verlierst du ein Spiel und dann bist du mit dir alleine, so ein bisschen mit deinem Betreuern vielleicht am Sprechen und dann ist häufig der Wettkampf vorbei. Im Team hast du diese ganz spezielle Sache, du musst eine Niederlage verarbeiten und dann hilft dir dein Team, weil du verarbeitest das nicht über Nacht, ja, sondern du verarbeitest das innerhalb einer Stunde, weil danach musst du möglicherweise sowieso wieder ran. Und das ist sowas Spezielles. Und ich sag mal, wir haben gegen Hongkong mit den Damen, Nina macht einen Punkt, Nana macht einen Punkt, Han Ying macht einen Punkt und wir gewinnen 3-2. Also schöner kannst du eine Bronzemedaille nicht gewinnen.
Das stimmt. Und du hast vorhin schon angesprochen, aber für mich auch überragend. Natürlich, Ying hat überragend gespielt. Ich glaube, die hat ja gefühlt nur 30 Punkte gegen sich verloren in der Vorrunde. Aber ja, Nina, also die hat ja wirklich, du hast gerade gegen Monica Bartra schon gesagt, dann ein entscheidendes Spiel gewonnen. Sie hat gegen Mini dann in Hongkong den entscheidenden Punkt unter extrem viel Druck gemacht. Und das war ja in Cluj, hat sie die Mannschaft schon zum EM-Titel geführt. Ich erinnere mich an die Champions League, wo sie das entscheidende Spiel gewonnen hat für Berlin. Also die hat schon da auch wirklich einen richtigen Schritt gemacht, oder? Auch was das Absolut. Mentale und die Konstanz betrifft. Und wie siehst du ihre Rolle?
Das ist halt das, also ihre Rolle ist tatsächlich so, dass sie, das finde ich ja stark bei dieser Dreierkonstellation, dass sie alle drei diese Form von Führungsspieler sind. Und Nina ist so stabil geworden, dass man eben überhaupt keine Schwierigkeiten hat zu sagen, hey, bei 2-2, ich vertraue dem deutschen Team, weil da geht eine Nina Mittelhans in die Box. Also sie hat das wirklich einige Male so nachgewiesen, schwierige Situationen sehr, sehr gut meistern zu können, sowohl für den Verein Berlin Eastside als eben auch für die Nationalmannschaft. Du hast es angesprochen in Cluj, wir haben es jetzt gesehen. Und alle, die da in irgendeiner Form zweifeln, müssen wir einfach mal die einzelnen Spiele sich sozusagen auf der Zunge zergehen lassen. Und da sind sehr, sehr viele Spiele, wo Nina zugemacht hat. Ja, für mich wäre es nochmal wichtig, einfach zu sagen, okay, das sind halt dann auch solche, während eines Teams, solche Dynamiken. Ja, also wer weiß, wohin alles gegangen wäre, hätte Rick Walter sein erstes Spiel sein zweites Spiel gegen Indien gewonnen. Ja, welche Dynamiken hätte es gegeben? Wer weiß, was bei Sabine sich entwickelt hätte, wenn sie eben gegen Indien gewonnen hätte. Also ich will mal sagen, diese Teams, die sich da bilden, das ist immer nur mehr als die, die am Ende dort am Tisch stehen. Da gehören immer viel dazu, nämlich Rollen, die es zu akzeptieren gilt und Dinge, die man dann zurückstellt, weil natürlich ist man traurig, wenn man verloren hat. Aber eben dann trotzdem zu sagen, jawohl, für das Team tue ich hier alles. Und das hat das ganze Team auch mit Sabine und natürlich auch mit Annette im Hintergrund super gut geschafft. Also die Bank hat mehr gestanden als gesessen bei den Mädels. Ja. Und das ist natürlich schon sehr, sehr schön gewesen zu sehen.
Über eine, die wir vielleicht zum Schluss noch reden können, ist die Bundestrainerin Tamara Borsch. Die ist jetzt seit gut einem Jahr quasi in alleiniger Verantwortung für die Damen-Nationalmannschaft. Welche Akzente hat sie gesetzt oder wie soll ich es formulieren? Welchen Anteil oder in welcher Form ist ihr Anteil an diesem Erfolg auch?
Gut, sie hat natürlich einen ganz, ganz wichtigen Anteil, ist ganz nah an den Spielerinnen insgesamt dran. Ich glaube, dass dann natürlich auch nochmal so dieses eigene Erfahrungspotenzial, ich möchte die Anleihe bei den Herren jetzt kurz dann doch nochmal nehmen, ja, dank Schu, der für sich sagt, für mich war total wichtig, dass Rossi hinter mir saß, weil der war auch schon mal Europameister. Und Tamara Borsch, die eben in der Lage war, oder nicht in der Lage war, sondern die letzte europäische Einzelmedaillengewinnerin bei der WM zu sein. Ich glaube, das spürt man natürlich auch sehr, sehr gut. Und insofern, Tami muss natürlich dann mehr oder die Spielerin noch tiefer kennenlernen. Aber da ist eine ganz, ganz enge Vertrauensbasis da und ein ganz, ganz hohes ganz, ganz hoher Erfahrungsschatz, den Tami aus ihrer eigenen Karriere mitbringt, gepaart eben nicht nur mit dem Erfahrungsschatz, sondern einfach auch mit dem richtigen, mit der richtigen Ansprache für die einzelnen Spielerinnen. Und also ich muss sagen, das ist wirklich ein starkes Team TT.
So, und ich hatte dich ja am Anfang gefragt in der ersten Folge auf der Skala von 1 bis 10, der Außergewöhnlichkeitsskala, wie viel Punkte würdest du dieser WM oder wie viel Panda-Bären, glaube ich, würdest du dieser WM geben? Du hast 4 gegeben. Würdest du jetzt aus anderen Gründen das vielleicht noch mal ein bisschen hochstufen?
Ich würde es jetzt für die Besonderheiten tatsächlich 3 weitere Panda-Bären aus der Trickkiste holen, weil tatsächlich ist, und wir haben ja wirklich alle 2 Jahre eine Mannschaftsweltmeisterschaft, das geschieht aber nicht so häufig, ist das dann gesagt worden, das letzte Mal 2010, dass eben Damen und Herren gleichermaßen zu den Medaillengewinnern gehören. es war eine Weltmeisterschaft. Wenn ich mich jetzt so reden höre, ich gebe noch einen Panda dazu, weil eine Weltmeisterschaft in China ist natürlich immer was Besonderes. Eine Weltmeisterschaft mit dieser Null-Covid-Politik der Chinesen noch mal was Besonderes. Und wenn wir dort eben sind, noch mal, um es ganz deutlich zu sagen, wir sind jetzt in Singapur, ja, wir haben uns in China während der ganzen Zeit sehr, sehr wohl und sehr, sehr sicher gefühlt. Und ich muss sagen, nochmal Hut ab. Das ist von der Orga super gut gewesen. Egal, ob das jetzt das Hotel, das Essen, die Möglichkeit, sich frei zu bewegen waren. Eben natürlich immer unter den Voraussetzungen der Corona-Regularien, die es da gibt. Mir hat ein bisschen das gefehlt, dass wir, und das hatte ich gehört, das wäre mehrfach ausverkauft gewesen, dass wir eben zwar an den Finaltagen ein paar Zuschauer hatten, ich glaube, es waren 2000 am Ende, aber ich glaube, das wäre nicht nur ein Fest gewesen, sondern das wäre auch ein Zuschauerfest gewesen. Und wenn ich mir so überlege, Shanghai 2005 mit 12.000 Zuschauern, ich glaube, sowas wäre auch in Chengdu möglich gewesen. Also nochmal Hut ab. Das ist nicht nur eine starke Leistung des deutschen Teams gewesen. Das ist auch eine starke Leistung von ITTF und vom chinesischen Tischtennisverband gewesen. Wir haben uns wirklich sehr, sehr wohl und sehr, sehr sicher gefühlt.
Genau. Und dann wären die Halbgötter in Rot richtig nervös gewesen vor 12.000 Zuschauern. Da bin ich mir sicher, das wäre ein anderes Finale gewesen. Na gut, ich bin gespannt, was dann 10 von 10 Panda-Bären sind. Wahrscheinlich nur der Olympiasieg.
Wir brauchen noch ein bisschen Luft nach oben.
Genau, man muss immer ein bisschen Luft nach oben lassen. Lieber Richard, Benne hat vorhin schon gesagt, er ist froh, wenn er daheim ist, körperlich, mental echt auch kaputt, hat er gesagt. Wie sieht's bei dir aus? Ich meine, bei euch, dich jetzt nicht, aber du bist ja auch mal mit dem Kopf, reist du ja mit den Jungs und den Mädels um die Welt. Das ist ja dann schon das WTT Champions, was bald losgeht. Wie kannst du dich ein bisschen erholen von den Strapazen?
Ja, na gut, wir sind ja noch lange nicht zu Hause. Wir müssen ja heute den Nachtflug von Singapur nach Frankfurt noch hinter uns bringen. Und und dann werden wir schon noch mal ein paar Tage durchatmen dürfen, ein paar Tage auch frei machen können. Aber spätestens nächste Woche geht's natürlich wieder los. Aber ich glaube, dieses Durchatmen, das muss jetzt auch mal sein.
Genau. Und alle Fans, die unsere Jungs empfangen wollen, morgen um 7, glaube ich, landet euer Flieger in Frankfurt. Die Tausenden können dann ins Terminal 1 oder 2 kommen und können euch euch ausgiebig feiern. Genau. Na gut, ich entlasse dich aus unserem dritten Chengdu-Spezial. Ich hoffe, ihr habt noch eine gute Reise nach Hause. Hast du irgendwie, wie vertreibst du dir die Zeit im Flieger? Hast du da irgendwas Spezielles? Hast du ein Buch oder ein Video oder ein...
Tatsächlich habe ich jetzt eigentlich gar nichts. Ich denke mal, die Lufthansa, die wird uns vernünftig mit dem einen oder anderen Film unterhalten. Und es ist ein Nachtflug. Also ich versuche mir die Zeit tatsächlich mit Schlafen zu vertreiben. Wow. Dann soll es nicht für möglich halten.
Genau. Ansonsten hörst du einfach nochmal alle unsere Folgen von Folge 1 an. Und
das ist eine Möglichkeit. Dann ist die Nacht nämlich auch schnell vorbei.
Ja, weil du schnell einschläfst, genau. Und Grüße an die Jungs, Tischtennis Deutschland hat die letzte Woche, glaube ich, echt gefeiert und mitgefiebert. Das war wirklich mehr, als sich alle erwartet haben. Und wir freuen uns dann schon wieder auf unsere nächste normale Folge, die dann irgendwann, wenn du dich erholt hast, mal wieder aufgenommen wird.
Und dann müssen wir noch überlegen, welcher Gast dazu kommt. Aber da wird uns was gut einfallen.
Die Liste der Wartenden ist lang. Die Liste der Anfragen ist sehr, sehr lang.
Und die wird immer länger, bei mir auch.
Genau. Alles gut, Richard. Dann wünsche ich euch noch eine gute Heimreise und allen unseren Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören.
Benedikt, viele Grüße aus Singapur.
Ciao.